Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Dinge kaputt machen, das passiert uns ja meistens eher aus Versehen. Absichtlich Sachen zerstören dagegen, das machen wir als Erwachsene nur noch selten. Genau darum geht es in sogenannten Rage- und Crash-Rooms. Das sind Orte, an denen es nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht ist, dass alles kurz und klein geschlagen wird. Bleibt nur die Frage, was daran eigentlich Spaß machen soll, Gegenstände klein zu hauen und warum Menschen sogar Geld dafür bezahlen. Vera Klocke hat es für uns ausprobiert und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Vera.
Hallo.
Vera, wo bist du denn fündig geworden in Berlin?
Ja, der Raum, in den ich gefahren bin, der Crash Room, der liegt in einem Industriegebiet im Norden von Berlin. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es so eine große Halle sein wird, die unpersönlich gestaltet ist und wo es so darum geht, ganz viele Personen schnell durchzuschleusen, also möglichst viele JGAs zum Beispiel, Junggesellenabschiede, die da wie so Events feiern. Der Crash Room ist dann aber in so einem alten, eher kleinen Haus mit Garten untergebracht. Und in einer Hälfte davon ist dann der Crash Room, in dem man Dinge zerstören kann.
Und wie sieht so ein Crash Room dann aus?
Dem Raum selber sieht man auf jeden Fall an, dass da drin viel und oft zertrümmert wird. An der Wand blättert zum Beispiel der Putz ab, weil da schon ziemlich viele Teller an die Wand geworfen werden. Und imposant fand ich aber vor allem die Anzahl der Werkzeuge, die da rumstehen.
Also hier sehen wir Vorschlaghammer, Spaltäxte, einen Spaten, ja, kleine Äxte, große Äxte, kleiner Hammer und großer Hammer, Brecheisen, Moniereisen, Knüppel diverser Art. Ja, Baseballschläger nicht, weil die zu schnell kaputt gehen, aber ich habe hier Tischbeine, die halten ewig.
Das ist Christian Block. Der betreibt den Crash Room seit 9 Jahren und er baut für alle seine KundInnen immer wieder so ein ganz neues Setting auf. Also zum Beispiel ein Wohnzimmer oder ein Büro, das dann von den Personen, die kommen, zertrümmert werden kann. Das, was ich gesehen habe, war so eine Wohnzimmer-Einrichtung im Stile von Eiche Rustikal. Dazu gibt's dann auch Porzellan in der Vitrine und kleine Häkeldeckchen. Das heißt, das ist schon sehr kleinteilig und liebevoll inszeniert und gestaltet.
Also der Tisch kommt dann hier so ins Zentrum, die Stühle drumherum. Dann hier die großen Möbel. Wenn ich eine Vitrine habe, kommt die direkt in die Mitte und wird dann abdekoriert alles. Und genau, so dass es aussieht wie ein Wohnzimmer. Ich will halt nicht, dass es kalt aussieht wie in so einer Industriehalle, wo man denkt, ja, man kommt da hin und wird so Massen abgefertigt. Sondern das Auge schlägt mit und die Leute fühlen sich halt wohl, wenn sie sehen, ah, da hat sich jemand Mühe gegeben.
Das Auge schlägt mit, alles klar. Und wohlfühlen soll man sich auch. Das ist ja doch irgendwie überraschend. Ich hätte auch eher so einen Raum erwartet, der funktional eingerichtet ist. Warum ist das denn so wichtig, dass man diese liebevoll gestalteten Settings hat?
Ja, ich glaube, der Reiz besteht wirklich darin, dass man in sowas Heiles und Wohnliches reinkommt und dass man das dann eben zerstören darf.
Also so ein Reiz des Verbotenen, oder wie?
Ja, genau. Also man soll plötzlich die Regeln, die man über Jahre gelernt hat, brechen. Und gleichzeitig ist ja auch das Versprechen davon, dass man seine Fantasien ausleben kann. Das heißt, dass man im Alltag zum Beispiel zu Hause oder im Büro alles kurz und klein schlagen möchte, aber nie darf. Und hier in diesem Raum kann man diese Impulse und Gelüste dann ausleben. Und ich musste mich auch ziemlich überwinden zuzuschlagen, weil einem eben total bewusst ist, dass man mit jedem Schlag Schaden anrichtet, der auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Und hast du auch was zerschlagen? Und was hast du dir da gegriffen?
Ich habe so eine kleine Axt erst genommen und dann den Vorschlaghammer und habe den Ständer von einem Tisch zerschlagen, vor allem der ziemlich massiv war.
Hört sich ja schon ganz beeindruckend an.
Ja, interessant ist, dass man sich überlegen muss, welches Werkzeug man für welchen Gegenstand am besten auswählt. Und darin liegt auch so ein großes Spaßpotenzial, dass man relativ schnell so eine gewisse Expertise entwickelt. Und super befriedigend ist auch die akustische Komponente. Also die Frage, wie klingt etwas? Sehr angenehm fand ich zum Beispiel das Klirren von Glas und Spiegeln, aber auch dieses besonders Dumpfe von Massivmöbeln.
Das ist ja so ein durch und durch inszenierter Raum. Ich frage mich da, ob überhaupt echte Gefühle möglich sind in so einem Rahmen, beziehungsweise ob man sich da überhaupt wirklich so richtig fallen lassen kann.
Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass man das im Wahn total schnell vergisst. Ich habe aber die Kulturwissenschaftlerin Marie Simons befragt. Die forscht unter anderem zu Körperlichkeit und Spektakel in der populären Kultur.
Ich würde sagen, das Interessante an einem Rage Room ist eigentlich die Balance zwischen dem Echten und dem Unechten, die da stattfindet. Also ich kann in dem Moment die Gefühle, die Affekte, die Emotionen total ausleben, weil mir bewusst ist, dass dieser Ort nur dafür hergestellt wird. Und deshalb ist die Inszenierung dieser Räume auch so wichtig, weil der Raum erstmal erzählt, ich bin da, um zerstört zu werden.
Mich erinnert das Ganze auch irgendwie total an Fight Club und Filme, in denen Männer sich verprügeln. Ist die Frage, sind diese Rage- und Crashrooms vielleicht einfach sowas wie die Möglichkeit für alle mal Gewalt zu erleben, beziehungsweise auch einfach mal zuzuschlagen?
Ja, ich glaube schon, dass diese popkulturellen Erzählungen so eine Sehnsucht mitgeprägt haben. Aber ich würde schon sagen, dass ein entscheidender Unterschied ist, dass es bei Fight Club und anderen Filmen ja wirklich um das Kämpfen miteinander und Gewalt an einer anderen Person geht. Und im Crashroom richtet sich die Gewalt eben ganz konkret gegen Dinge und materielle Kultur. Und Christian Block hat auch erzählt, dass Personen manchmal sogar eigene Dinge mitbringen, um die dann in dem Raum zerschlagen zu können.
Ich hatte auch schon jemanden, die hat den Krebs besiegt und ihre Therapiebücher mitgebracht und die rituell so richtig mit Freunden zerrissen, auch unter Tränen und so einen richtigen Abschluss gefunden. Das war besonders ergreifend.
Und in diesen Fällen, wenn Personen selber Dinge zum Zerschlagen mitbringen, dient der Raum vor allem als Kulisse und natürlich auch als Ort, der eine gewisse Privatsphäre bietet.
Weil man beim Ausrasten nicht vom eigenen Umfeld beobachtet wird, oder?
Ja, und ich glaube auch vor allem nicht gehört wird.
Okay, das heißt, es geht eigentlich darum, ungestört zu sein, so eine Art Safe Space zu haben, in dem man auch mal schreien kann.
Ja, in Japan gibt es ja auch so eigene Schreiräume, die werden immer wieder auch als Vorbilder für die Wuträume genannt, auch von Christian Block. Und was diese Einrichtungen eint, ist das Versprechen von einem Raum, in dem Handlungen keine Konsequenzen haben. Das heißt, ich kann für einen bestimmten Zeitraum und in dem hergestellten Rahmen etwas machen, wofür ich danach sozial nicht verurteilt oder bestraft werde. Und ganz wichtig auch dabei, ich kann diesen Raum danach wieder verlassen und wirklich auch geografisch hinter mir lassen. Und in Film und in der Popkultur sind Rage Rooms mittlerweile auch sowas wie ein eigenes Motiv eigentlich geworden, um die wahre Gefühlswelt von Figuren zeigen zu können. Also mir ist zum Beispiel sofort eine Szene aus der Netflix-Serie Working Moms eingefallen.
I can't change why you feel pain, but I can give you a place to put it.
What?
Ja, in der Serie geht es um eine Gruppe von Freundinnen, die versuchen, Mutterschaft und Arbeitsleben zu navigieren. Und in der Szene, die wir gerade gehört haben, wird die Protagonistin Anne Carlson von ihrem Mann mit einem Besuch im Rage Room überrascht.
Und dann verarbeiten sie da ihre Elternschaft.
Ja, genau. Also es geht darum, dass diese beiden Personen eben als Eltern die ganze Zeit in der Verantwortung sind und das Gefühl haben, permanent sich kontrollieren zu müssen. Und hier in diesem Rage Room können sie dann alles mal so kurz und klein schlagen. Das ist auch so ein sehr liebevoll eingerichtetes Wohnzimmer. Und in der Serie ist das so ein wichtiger Moment, damit das Paar wieder zusammenfindet. Marie Simons sagt, dass es bei den Rage Rooms und Crash Rooms auch ganz entscheidend ist, dass das in Gruppen passiert.
Das Wichtige daran, eben mit mehreren Person dahin zu gehen, ist, dass durch das gemeinsame Ausleben und auch das gemeinsame Teilen von diesen starken affektiven Emotionen, die da ausgelebt werden, dass es so ein klares Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Und das ist eine ähnliche Strategie wie bei anderen Formaten in der Pop- und Unterhaltungskultur, wo ich eben durch das gemeinsame Zuschauen, auch zum Beispiel bei einem Konzert, aber durch das gemeinsame Mitsingen, durch das gemeinsame Mitweinen und in dem Fall vielleicht Schreien zu einer Gruppe zusammenwachse und dadurch die Emotionen auch nochmal gesteigert erlebe, weil sie von anderen geteilt werden und die mir auch gleichzeitig spiegeln, was hier gerade passiert.
Das heißt aber, man kann da nur als Gruppe hingehen, wobei du da ja als Einzelperson warst, oder?
Ja, genau. Man kann den Raum auch auf jeden Fall einzeln mieten. Ich war auch alleine da. Das liegt aber vor allem daran, dass Christian Block das total wichtig ist, die Privatsphäre der Personen zu schützen und eben sagt, dass das total wichtiger Moment ist, dass man eben nicht dabei beobachtet wird. Das heißt, die Leute werden da wie so nacheinander auch erst drangenommen.
Du bist jetzt schon auf Frauen eingegangen, die das machen, wobei ich denken würde, so körperlich ausgelebte Wut unter Frauen wird gesellschaftlich viel eher sanktioniert. Also dieses Bild vom Kaputtmachen ist doch sehr stark männlich geprägt, oder?
Ja, das ist auch das, was sich da medial vermittelt, wenn man jetzt nach Crashrooms sucht. Da gibt es zum Beispiel Werbung, Boys will be Boys zum Beispiel und auch so ein frauenfeindlicher Sprech wie sei kein Mädchen und schlag alles kurz und klein, Zitat. Also das heißt, es gibt so das Versprechen, dass man hier so richtig Hand anlegen kann, wie es sich, auch Zitat, für echte harte Jungs gehört. Und das heißt, die Vermarktung ist in Teilen sehr misogyn und die Anbieter profitieren auch stark von der Reproduktion von speziellen Gender-Stereotypen.
Und deckt sich das dann mit der Realität? Also sind in diesen Rage-Rooms vor allem viele Männer?
Anscheinend nicht. Christian Block sagt sogar, dass zu ihm mehr Frauen kommen. Er sagt, es sei eher so 60% Frauen und 40% Männer. Und bei TikTok ist mir das auch aufgefallen. Da gibt es auf jeden Fall viele Videos von Nutzerinnen, die sich beim Zertrümmern von Dingen im Rage-Room zeigen. Und da schwingt dann mit, dass es um Wut und Rache an Männern geht, von denen sie zum Beispiel betrogen worden sind. Und popkulturell interessant daran ist, dass viele der Videos mit Musik von Billie Eilish und Taylor Swift und unterlegt sind.
Wie passt das zusammen?
Ja, Taylor Swift im Speziellen ist ja bekannt dafür, ihre Ex-Beziehungen in Songs zu verarbeiten. Da geht es oft darum, wie sie durch die Verletzungen von Männern stärker geworden ist und eben diese Männer und diese Beziehungen hinter sich lässt. Das heißt, da geht es um eine Art der Selbstermächtigung, die dann auch die jungen Frauen in den TikTok-Videos zu erleben scheinen.
Das klingt ja wiederum dann ganz gut und so, als würde da auch so ein feministisches Potenzial in Rage Rooms stecken. Stimmt das?
Ja, die Räume und Strategien können bestimmt feministisch angeeignet werden und auch für Einzelne empowernd wirken. Ich habe aber auch den Eindruck, dass durch diese Wuträume teilweise auch so ein Status quo der Unzufriedenheit stabilisiert wird.
Wie meinst du das?
Na, in den Crash Rooms in Berlin reisen neben Privatpersonen und JGAs, also Junggesellenabschiede, auch immer wieder ganze Bürogemeinschaften an, die das als Teambuilding-Maßnahme machen. Das heißt, man reist mit seinen KollegInnen in ein Industriegebiet, um dort dann die echten Gefühle, die man bei der Arbeit unterdrücken muss, ausleben zu können. Und das hat dann schon so einen dystopischen Moment, weil es nicht versucht, die Gesamtsituation zu verändern, sondern nur für einen Moment eben die Arbeitssituation oder das Leben erträglich zu machen. Also das Problem, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, das lösen diese Räume maximal zeitweise.
Also keine wirklich nachhaltige Strategie, um die Wut an der Wurzel zu packen. Vielen Dank, Vera Klocke, für diesen Einblick in die Gefühlswelten in sogenannten Ausrasträumen.
Dankeschön.